bin in diesem Sinne, wie man das heute so häufig ganz schön und nett sagt, ein echter 89er. Mit anderen Worten, ich bin ein Kind der DDR, bin da groß geworden, habe die ersten 22, 23 Jahre meines Lebens in diesem Land verbringen müssen und habe dann die Revolution von 1989 als einen Akt, ja, man kann ruhig, ohne da jetzt zu übertreiben, sagen, als einen Akt auch der Selbstbefreiung empfunden, bin dann Historiker geworden und insofern liegt das, glaube ich, relativ nahe, dass ich dann auch irgendwann anfing, mich intensiver mit der Frage zu beschäftigen, warum 1989, warum die Revolution von 1989 just 1989 geschah.
So ein bisschen sowas wie auch, also zumindest für mich war es so der erste Moment von politischer Wachwerdung, ne? Sowas mitzuerleben und zu registrieren, was das gesellschaftlicher Umbruch irgendwie passiert und in dieser ganzen Größe des Ereignisses auch wahrzunehmen. 40 Jahre umsonst hört man ja oft so über die DDR, so aus Volksmund. Aus heutiger Sicht, was ist denn die DDR für Sie gewesen?
Na, die DDR war vor allen Dingen für mich erstmal das Land, in dem ich groß geworden bin, in dem ich zur Schule gegangen bin, in dem ich einen Beruf gelernt habe, in dem meine Eltern lebten, meine Freunde, in dem ich ziemlich viel Spaß hatte. Allerdings schon im jugendlichen Alter, und dieses Buch, über das wir hier reden, spricht und behandelt ja sehr viel auch die Jugend. Oft eine Art Spaß, der in diesem normierten Einheitssozialismus nicht vorgesehen war. Mit anderen Worten, ich habe mit meinen Freunden relativ oft und viel gelacht. Wir haben uns halb tschechisch gelacht, nur meistens nicht darüber, was die Genossen uns als lachhaft gewissermaßen präsentiert haben.
Zu den Ereignissen tatsächlich. Bevor wir mal gucken, wie das sozusagen von innen aus der DDR passiert ist, beziehungsweise wie die Reaktion darauf war, der Umgang. Gesteckt hat ja die DDR in einem Verbund von Staaten, die ganz konkret RGW hießen, also Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, und war Mitglied im Warschauer Pakt, in dem Militärbündnis, in dem dazugehörigen. Inwiefern war denn das Ende der DDR von den Zwängen in diesem Bündnis abhängig? Und welche Rolle spielte, und das ist wahrscheinlich noch eine viel entscheidende Frage, die Sowjetunion als großer Bruderland?
Also das Ende der DDR 1989 ist ja nicht nur das Ende dieses kleinen halben Viertellandes, sondern ist ja im übertragenen Sinne auch das Ende des Kommunismus in Europa, zumindest des Kommunismus an der Macht in Osteuropa. Die entscheidenden Impulse, die zum Aufbruch gegen diese verknöcherten Herrschaftsstrukturen führten, kamen ja zunächst aus Polen, aus Ungarn und dann sicherlich ganz wichtig die Machtübernahme durch Michael Gorbatschow im Frühjahr 1985, wobei man auch hier festhalten muss, Gorbatschow war auch zu diesem Zeitpunkt bereits ein Getriebener. Heute sagen wir, er war gewissermaßen die letzte Antwort auf die tiefe Krise des Kommunismus. Er versuchte zu steuern und zu regeln, was sich nicht mehr steuern und regeln ließ. Und das Besondere für die DDR, die DDR befand sich ja immer in einer besonderen Situation. Auf der einen Seite, kein anderes Land in diesem osteuropäischen Staatensystem war so geteilt wie eben die DDR. Sie war ja nur ein Teilstaat, wenn man so will, mit keiner funktionierenden nationalen Identität, was in allen anderen Staaten, wenn auch ziemlich kompliziert, teilweise in den Vielvölkerstaaten eben doch funktionierte. Dort ist nirgendwo der Staat als solcher in Frage gestellt worden. Das geschah ja nur in der DDR und zwar automatisch und man muss auch sagen, immer wieder. Auf der anderen Seite, der besondere Witz in der zweiten Hälfte der 80er Jahre bestand ja gerade in dieser Perestroika- und Glasnost-Politik von Gorbatschow, wie ich schon sagte, ein verzweifelter Versuch letztendlich aus der tiefen Krise, die ja in der Sowjetunion noch viel greifbarer war als in allen anderen Ländern, dieser Krise zu entkommen. Und nun passierte Folgendes: In der DDR nahmen viele Menschen das, was sich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre abspielte, durchaus als Krise, mindestens als Stagnation wahr. Sie sahen, es ging nicht mehr so recht vorwärts. Und nun blickten sie in die Sowjetunion, ein Land, aus dem sie bisher also eigentlich nur immer Größenwahn gewohnt waren, Massenverbrechen, ein Land, aus dem nun nie Hoffnung kam. Und just mit Gorbatschows Machtantritt sprühte auf einmal aus diesem Land so eine Reformhoffnung in die kleine DDR hinüber. Und diese Reformhoffnung brachte es dann mit sich, dass die empfundene Stagnation in dem eigenen Land gar nicht mehr als Stagnation wahrgenommen wurde, sondern urplötzlich als Rückschritt. Und das war gewissermaßen systemdestabilisierend und herrschaftsbedrohend für die Altherrenreger.
Sie haben ja selbst gleich eingangs den Begriff, als ich Sie fragte, wie Sie das selbst mitbekommen haben, wo Ihre Intention kommt, den Begriff Revolution in den Mund genommen. Mhm. Friedliche Revolution ist ja so ein bisschen der Titel sozusagen als Alternativbegriff für Wende. Wie sehen Sie das als Historiker? Kann man das Ende der DDR also wirklich als Revolution bezeichnen? Und woran macht sich das fest?
Also auf der einen Seite muss man sagen, wir leben Gott sei Dank in einer Gesellschaft, in der jeder alles bezeichnen kann, wie es ihm selber, wie er lustig ist. Und das finde ich auch gut so. Als Historiker müssen wir da natürlich ein bisschen präziser vorgehen. Und wenn man sich die Ereignisse und die Ergebnisse anschaut, es ging nicht darum, Wände zu tapezieren oder Wände zu erneuern, sondern im Effekt dieses historischen Prozesses 89-90 sind die Fundamente ausgetauscht worden. Es ist praktisch nichts übrig geblieben, weder von dem politischen System noch von den, es fanden große gesellschaftliche Umwälzungen statt. Die Eliten sind mehr oder weniger vollkommen verschwunden. Auch von der Ideologie ist nichts übrig geblieben. Einen solchen historischen Vorgang pflegen Historiker in aller Regel Revolution zu nennen, und ich sehe keinen Grund, das, was sich da 89-90 in der DDR zuspielte, zumal es in weiten Teilen ja auch intendiert war. Also die Menschen, die Gesellschaft auf den Straßen wollte das auch. Sie hatten, Deutsche sagt, die Schnauze voll von dem, mit was sie über Jahre hinweg ertragen hatten. Und da sehe ich keine Gründe, das nicht als eine Revolution zu bezeichnen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dieser Begriff der Wende, der sogenannten Wende, der ist auf der einen Seite diskreditiert, weil er ein Begriff ist, den Egon Krenz in den Oktobertagen 1989 eingeführt hat. Er sagte damals wir, also er meinte damit die SED und insbesondere das SED-Politbüro, haben die Wende eingeleitet, was ja schon ein Witz und ein an sich war, weil das nicht stimmte. Er folgte ja nur mit seinen kleinen Schrittchen, muss man sagen, dem Druck der Straße und versuchte zu retten, was zu retten ist. Auf der anderen Seite, wäre jetzt noch kein Grund, diesen Begriff als solchen abzulehnen. Viel entscheidender für mich ist, dass, wenn man sich so überlegt, eine Wende ist immer etwas, ob das, was in der vorgegebenen Spur gewissermaßen passiert, und davon kann keine Rede sein. Das gesamte System hüpfte gewissermaßen aus der bisherigen Spur und suchte sich eine neue Bahn, und das ist eine Wende. Auf der gibt noch eine andere Ebene, das ist die Alltagssprache. Da sollte man meines Erachtens nun nicht sozusagen, was manche gern machen, auch von meinen Kollegen, so überschäumen, wenn die Menschen auf der Straße von der Wende sprechen. Das ist dann gewissermaßen die eigene Erfahrung, wie man das auch sprachlich bewertet. Und da würde ich das keinem vorschreiben wollen, wie man das bewertet. In der Öffentlichkeit, im Schulunterricht oder auch in der Wissenschaft würde ich da schon für eine größere Präzision Wert legen.
Sprechen wir also von Revolution. In dem Fall, die Tschechen nannten das ja samt eine Revolution, was ich irgendwie sehr schön finde, so als Begrifflichkeit. Sie haben ja gerade selbst so einen Begriff benutzt, hüpfte, der ja sowas ziemlich ad hoces meint irgendwie. Denn die Frage steht ja irgendwie, dieser Zusammenbruch der DDR, so wie er dann tatsächlich geschah. Also man hat ja schon über Jahre, in den 80er Jahren gemerkt, dass da wirtschaftlich nicht mehr viel los ist, und man konnte sich schon so ein bisschen hinstellen und sich fragen, wie lange das auf dem Weg noch weitergeht. Aber der tatsächliche Zusammenbruch, der ging ja dann tatsächlich rasend schnell. War der Ihrer Meinung nach, also woran lag das erstens, dass das so schnell ging, Ihrer Auffassung nach, und wie vorhersehbar war das eigentlich für die Leute, die an den Schlüsselpositionen standen, nicht nur einfach Bürger waren?
Also, da muss man ja auch mal verschiedene Ebenen sich anschauen. Interessanterweise war das für die Experten im Westen, und damit meine ich nicht nur die Bundesrepublik, sondern ich meine auch die USA oder Frankreich oder Großbritannien, offenbar überhaupt nicht vorhersehbar, denn die traf das genauso wie so ein kalter Wasserstrahl, wie diejenigen, die das sozusagen auf der Straße gemacht haben. Das hat keiner vorhergesehen. Es wird heutzutage witzigerweise die Anzahl derjenigen, die glauben, das vorhergesehen zu haben, immer größer, aber das ist mit Abstand zu solchen historischen Ereignissen immer so. Es wird ja auch die Gruppe derjenigen immer größer, die schon immer ganz hart und tapfer im Widerstand gegen die Kommunisten gestanden haben. Auch das ist ziemlich merkwürdig. Und genauso wird auch immer die Gruppe derjenigen mit wachsendem Abstand immer kleiner, die irgendetwas mit dem System zu tun gehabt haben wollen. Also das sind so Dinge, die muss man, glaube ich, als Historiker schmunzeln. Überhaupt als Zeitbeobachter kann man die schmunzeln zur Kenntnis nehmen, aber man muss darüber nicht weiter reflektieren. Das sind Dinge, die sich letztendlich auch irgendwann ausleben. Wenn man aber historisch auf die ganzen Prozesse schaut, dann wird man eben schon feststellen müssen, dass das System eben nicht nur wirtschaftlich weitgehend durch eine verfehlte Investitionspolitik, durch eine verfehlte Strukturpolitik am Ende war. Auch die Legitimationsressourcen, sowohl was die Ideologie bot, als auch was die viel gepriesene Sozialpolitik angeboten hat, war an ihr Ende gekommen. Da gab es nichts mehr sozusagen, was man hätte noch rausholen können. Da könnte man viele Beispiele nennen. Und was für mich ganz wichtig ist, der Kommunismus war ja immer ein Zukunftsprojekt. Also es hieß ja immer, also okay, heute ist vielleicht alles noch nicht ganz so schön, aber morgen, da erwartet uns eine lichterlohe Zukunft. Das hörte man Jahrzehnte. Das Eigentümliche daran war ja immer bloß, dass diese vorausgesagte Zukunft immer gleich weg von der eigenen Gegenwart blieb, was die Leute natürlich ohnehin ziemlich deprimiert machte. Und wenn man so ein Zukunftsprojekt aufbaut, dann richtet sich das natürlich zuerst an die Jugend. Wenn man etwas für morgen macht, dann macht man das für die Jugend. Und das ein für mich besonders besonders, und das habe ich selbst durchaus auch so erfahren, ein besonders auffälliger Seismograf, dass das System irgendwie in eine Sackgasse geraten war und als Historiker kann man sagen, geraten ist, war eben der Umstand, dass immer mehr Jugendliche, immer mehr Gruppen auch von Jugendlichen aus diesen Systemen ausstiegen, ganz oft in diesen Systemen wohnhaft blieben, sich dort weiter engagierten, aber mit dem politischen System nichts mehr zu tun hatten. Und sowas nennt man Unterhöhlung und dadurch lässt sich eben auch erklären, warum dieses, also ist eine Erklärung, warum dieses System dann im Herbst 1989 und Frühjahr 1990 praktisch wie so ein Kartenhaus innerhalb weniger Tage und Wochen in sich zusammenfiel. Es gab keine relevante Gruppe in der Gesellschaft mehr, die dieses System retten wollten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber das konnte man im Sommer oder im Frühjahr 1989 so noch nicht erahnen und schon gar nicht in dieser Rasanz.
Wie groß ist denn der Einfluss auf diesen Zusammenbruch aus der Opposition heraus gewesen?
Also ich sehe drei Gruppen, die ganz wichtig waren für diesen revolutionären Prozess. Da wären zum ersten der Westen, den kann man gar nicht überschätzen, der Westen als Sogwirkung, der Westen als Schaufenster, letztendlich der Westen als Fluchtpunkt. Jeder, der in der DDR groß geworden ist und dort gelebt hat, weiß, dass ja nicht nur im Alltag ein ständiger Vergleich stattfand, sondern auch das SED-Politbüro diesen ständigen Vergleich ja befördert hat und auch selbst gemacht hat. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man nach den Destabilisationsfaktoren des Systems fragt. Der zweite wichtige Punkt sind insbesondere die evangelischen Kirchen in der DDR, die gewissermaßen ganz unabhängig davon, wie sie sich im Einzelfall tatsächlich verhalten haben, aber doch immer als ein Gegenpol zum offiziellen Weltanschauungsstaat wie so eine Art Pfahl im Fleische wirkten. Und der dritte ganz zentrale Punkt für mich ist die kleine Opposition, die sich zunächst politisch professionalisierte in Ost-Berlin, dann aber auch in vielen anderen Städten immer stärker an Kontur gewonnen hat. Leipzig wäre zu nennen, Erfurt, Halle, Magdeburg, Dresden, ganz viele andere Städte und auch Städtchen wären zu nennen. Und was so wichtig ist an dieser Opposition, ist zum einen, dass in den Jahren vor 1989 diese kleinen Gruppen gewissermaßen demokratische Aushandlungsprozesse, wenn man so will, heute kann man das so sagen, damals hätte man das so nicht sagen können, hätten sie auch nicht so sagen können, dass sie das gewissermaßen probten, erspielten, ausspielten. Natürlich unter großen Gefahren, teilweise sind ja dafür die Leute auch hart belangt worden, kamen ins Gefängnis, auch noch Ende der 80er Jahre, oder sind ausgebürgert worden, also gegen ihren Willen in die Bundesrepublik abgeschoben worden. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dann auch, dass sich diese kleinen Gruppen landesweit versucht zu vernetzen und auch das erfolgreich taten, dass sie wussten, wie man eigene Themen gegen einen Mainstream, gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner auch in die Öffentlichkeit trägt. Einerseits mittels selbstgefertigter Publikationen, der sogenannten Untergrundliteratur, oder Same Start, wie wir dazu sagen, aber auch unter Zuhilfenahme von westlichen Medien. Und so könnte man noch eine ganze Reihe von anderen Punkten sagen. Also hier sind gewissermaßen aus Menschen sind hier Bürger geworden, die politisch erwachten, die politisch einen Professionalisierungsprozess durchmachten. Und das war dann ganz wichtig für den Sommer und Herbst 1989, denn aus all diesen Gruppen entwickelten sich auch die neuen Gruppen, also das neue Forum oder Demokratie Jetzt oder die Sozialdemokratische Partei oder Demokratischer Aufbruch, um mal die wichtigsten Gruppen zu nennen, die sich dann im Spätsommer 1989 bildeten und an die Öffentlichkeit traten. Das waren alle Gründer, die bereits auf jahrelange Oppositionserfahrung zurückblicken konnten und die in diesem langen Prozess irgendwann zu der Einsicht gekommen waren, so wie bisher geht das in dem Land nicht weiter, aber so wie wir bisher Opposition betrieben haben, geht das auch nicht weiter. Wir brauchen neue Formen. Und genau das passierte. Und wenn man sich daran erinnert, welche Initialzündung für den Aufbruch, für die Revolution gewissermaßen das neue Forum hatte, dann glaube ich, kann man da so das mit guten Gründen behaupten, wie ich das gerade getan habe.
So, wir haben so die Protagonisten jetzt und Faktoren aufgezählt. Wenn man eins über die DDR sagen kann, dann doch, dass der Sicherheitsapparat eigentlich ganz gut funktioniert hat. Das ist ja das, was einen sozusagen jetzt auch im Rückblick auf die Ereignisse um 89 dahingehend stark gewundert hat, dass da dann am Ende gar nicht mehr viel kam. Man hätte ja sonst was befürchten können an Maßnahmen gegen Demonstranten und so. Auch im Vorfeld, der Staat selbst, also die Sicherheitsorgane, müssen doch im Grunde genommen auch über diese Verflechtung, die Sie gerade geschildert haben, auch über die enger werdende Arbeit Bescheid gewusst haben. Warum hat man das laufen lassen oder hat man so eine Ohnmacht etwas früher angenommen als dann schon erst im Herbst?
Also dafür gibt es verschiedene verschiedene Gründe. Sie haben vollkommen recht. Die Staatssicherheit hat das alles sehr genau beobachtet, hat das ja teilweise auch mit inoffiziellen Mitarbeitern versucht zu steuern, was ihr nicht gelungen ist. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass die Staatssicherheit etwa seit 1987 die SED-Führung immer wieder eindringlich darauf hingewiesen hat, dass bei einer Beibehaltung der bisherigen Politik, zum Beispiel auch der bisherigen Medienpolitik, das ganze Experiment, so haben die das natürlich nicht genannt, aber das ganze Staatsexperiment namens DDR mehr oder weniger unweigerlich gegen die Wand gefahren werden würde. Das hat Minister Mielke, also auch dem Honecker, mehrfach nahegebracht. Der wollte davon nichts hören. Es gibt, glaube ich, zwei Gründe, warum im Herbst 1989 der Sicherheitsapparat so relativ ruhig geblieben ist. Der eine Grund ist, diese ganzen Krisenerscheinungen, diese Ohnmacht, diese Resignation, die ist ja nicht nur hat sich nicht nur wie Mehltau über die Gesellschaft gelegt, sondern hat sich eben auch über die Angehörigen der Sicherheitsorgane gelegt. Die waren ja ein Teil dieser Gesellschaft und die waren zwar ideologisch meistens ziemlich verbohrt und waren oft auch nicht unbedingt die allerintelligentesten, die auf diesem Planeten lebten, aber gleichwohl haben die ja mit beiden Beinen doch im Alltag gestanden und wussten um die Probleme und haben ganz oft natürlich eben auch gesehen, dass es so nicht weitergeht. Das ist der eine Punkt, also auch dort gab es viel Resignation. Aber was natürlich noch viel wichtiger ist, den Kommunisten fiel in der Spätphase ihrer Herrschaft etwas auf die Füße, was sie in den Jahren und Jahrzehnten zuvor immer als ihr angeblich großen Trumpf gefeiert haben, nämlich der sogenannte demokratische Zentralismus. Und dieser demokratische Zentralismus war ja nichts anderes als eine ziemlich klare hierarchische Kommandostruktur. Oben wird ein Befehl durchgegeben und der wird nach unten sozusagen weitererreicht und alle anderen haben ihn mehr oder weniger irgendwie so umzusetzen. Und genau diese klare Kommandostruktur fehlte im Sommer, Herbst 1989 und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund war, dass das SED-Politbüro mehr oder weniger auch durch die schwere Erkrankung von Honecker bewegungsunfähig war. Krenz und Genossen spielten Büro-Mikado. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Die wollten ja alle noch was werden, aber die wussten nicht, was eigentlich zu tun ist. Und jeder Schritt, den sie jetzt machen, der hätte ein falscher sein können. Das ist der eine Punkt. Und warum spielten die Büro-Mikado? Weil die keine klaren Kommandos aus Moskau bekamen. Sie wussten einfach nicht, wie sich Moskau, wie sich Gorbatschow, wie sich die sowjetische Armee, die in der DDR stationiert war, immerhin 500.000 Mann, wie die sich im Zweifelsfall verhalten würden. Und das verunsicherte sie stark. Sie spuckten starke Töne, nachdem die chinesischen Kommunisten da auf dem Platz des himmlischen Friedens Anfang Juni 89 friedliche Demonstranten zusammengeschossen hatten und eiferten sich in Solidaritätsadressen und jeder in der DDR verstand, aha, das ist also eine Drohgebärde, wenn wir sowas machen, dann könne uns das auch drohen, das könnte uns auch passieren. Aber die führenden Genossen um Krenz, um Schabowski, wussten eben nicht, wie sie sich verhalten sollten, weil ihnen eben die Unterstützung aus Moskau fehlt. Und das ist, glaube ich, so vielleicht der allerwichtigste Aspekt, wenn man über Gorbatschow im Herbst 1989 sprechen will, nämlich, dass er die Truppen, die sowjetischen Soldaten, tatsächlich in den Kasernen ließ. Die waren im Übrigen einsatzbereit. Das ist in vielen Interviews mit Soldaten und Offizieren, die damals in Deutschland stationiert waren, in der DDR stationiert waren, immer wieder bestätigt worden.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Womit ist es denn konkret zu begründen? Wahrscheinlich haben Sie das jetzt auch in aller Fülle schon beantwortet, dass es tatsächlich nirgends zu zum Beispiel Schüssen auf Demonstranten kam. Die, sage ich mal, Befehlslage ist klar, aber auf der anderen Seite waren ja die hohen Offiziere, die dann am Ende was hätten zu sagen haben, auch recht allein gelassen und hatten ja aber tatsächlich auch zumindest die Befehlsgewalt über eine große Gruppe von Soldaten. Gab es da eine klare Linie, die das grundsätzlich ausgeschlossen hat, oder war das nur Zufall der Geschichte?
Also auf der einen Seite, ich selber spreche ja nicht von einer friedlichen Revolution, ich spreche nur von einer Revolution, weil bis einschließlich des 9. Oktober, in Halle nämlich zum Beispiel, da wo Sie jetzt gerade sitzen, es ja immer wieder Gewalt auf den Straßen gab, und zwar Gewalt von Seiten des Staates gegen friedliche Demonstranten. Das darf man immer nicht vergessen. Es gab viele Verletzte, auch Schwerverletzte, und es gab tausende Verhaftungen im gesamten Land, die unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen nicht nur verhaftet worden sind, sondern dann auch in den Zuführungspunkten, wie es hieß, förmlich gehalten worden sind und auch gedemütigt worden sind. Also das gehört ja auch zu dieser Revolution dazu. Dieser Ruf, keine Gewalt, wenn Sie so wollen, die kürzeste Formel der Bergpredigt, dieser Ruf, keine Gewalt der Demonstranten, war ja kein Ruf, den die Demonstranten gewissermaßen dem Nebenmann und der Nebenfrau ins Ohr riefen, sondern den sie nach vorne gegenüber der Staatsmacht immer wieder riefen. Und dieser Ruf, keine Gewalt, war gewissermaßen aus der Not geboren und aus der Erfahrung der zurückliegenden Tage. Das ist das eine. Auf der anderen Seite Das eigentliche Wunder in diesen Herbsttagen ist für mich gar nicht so sehr, dass es nicht zu dieser großen Gewalt kam, dass also die Panzer in den Kasernen blieben oder dass der SED-Staat nicht zu der großen Attacke ausholte. Das lässt sich meines Erachtens ganz gut erklären, eben so wie ich das eben schon versuchte, nämlich dass die Befehlslage eben einfach so war und ohne Befehle handelt in so einem zentralistischen Staat nun einmal keiner. Das eigentliche Wunder besteht darin, dass kein Einzelner von diesen Offizieren oder auch von unteren Chargen irgendwie durchgeknallt ist. Wenn man sich überlegt, wie viele hunderttausende Menschen in dieser kleinen DDR unter Waffen standen, ständige Waffenträger waren, dass kein einziger von denen aus Wut, aus Verzweiflung, warum auch immer, die Waffe gegen andere gerichtet hat, da muss ich sagen, das ist wirklich ein großes Wunder. Nur ganz wenige haben die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Das steht auf einem anderen Blatt, aber auch das waren nur ganz wenige und das ist in der Tat schon sehr vorbildlich, kann man wirklich sagen. Da haben sich die Genossen also auch an ihren Parteiauftrag Gott sei Dank gehalten, nichts zu tun, ohne dass ihnen der Vorgesetzte das befiehlt.
Die sozusagen den Zerfall der DDR, die direkte Folge war dann mit dem Angebot aus der BRD der Anschluss bzw. die Wiedervereinigung. Aus Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, für wie realistisch, wenigstens für einen kurzen Moment, haben Sie das irgendwie so gehalten, dass es eine Zukunft gegeben hätte, die irgendwie DDR auch hätte heißen können, also egal in welcher Form? Gab es da irgendjemanden, der da in der Lage gewesen wäre, aus Ihrer Forschungssicht heraus eine Alternative zur Bundesrepublik anzubieten?
Also Ihre Frage, als Historiker kann ich die
spekulativ,
kaum beantworten. Ich kann die aber als gewissermaßen Zeitzeuge beantworten. Ja. Ich selber gehörte damals auch zu der großen Gruppe der bürgerbewegten Menschen im Norden und im Süden und im Westen und Osten dieser kleinen DDR, die irgendwie dem Traum angehangen haben, dass man irgendwie jetzt nochmal so ein demokratisches Experiment wagen könnte und etwas ganz Neues, gewissermaßen so einen dritten Weg entwerfen könnte. Und insofern war auch bei mir damals die Enttäuschung groß, dass es dafür gar keine Chance gab. Als Historiker muss ich sagen, es war kein Anschluss, wie Sie das gerade sagten, und es war auch kein Angebot der Bundesrepublik, also nun kommt hier nachher nach Artikel 23 oder auch nach Artikel 146 des Grundgesetzes, sondern es war der manifeste Wille der Menschen auf den Straßen und dann auch, das muss man glaube ich einfach zur Kenntnis nehmen, der ersten freien Wahlen am 18. März 1990. Jeder zweite Wähler und jede zweite Wählerin hatte sich für den schnellsten Weg zur deutschen Einheit entschieden und dieser schnellste Weg hieß nun einmal Helmut Kohl. Darüber kann man jammern, darüber kann man sich auch heute noch wegen mir die Plötze ärgern, aber man hat das einfach schlicht zur Kenntnis zu nehmen, dass das nun einmal so war und nicht einmal die andere Hälfte, die den Kohl, also die Allianz für Deutschland, nicht direkt wählten, waren ja ausgesprochene Einheitsgegner. Darunter sind ja mehr als 20% Wähler und Wählerinnen der Sozialdemokratie. Auch die wollten eine schnelle Einheit und auch noch andere, die da gewählt worden sind. Insofern, nachdem die Mauer am 9. November 1989 unter dem Druck der ostdeutschen Gesellschaft in sich zusammengestürzt war, war dieser Weg zur deutschen Einheit, man muss wohl sagen, vorprogrammiert.